Bevor ich anfange, möchte ich den Tag heute noch für eine andere Gelegenheit nutzen. Und zwar, wir sind zwar eine spirituelle Bewegung und dann könnte man denken, dass uns materielle Angelegenheiten nicht wirklich interessieren, aber manchmal gibt es Tage im Jahr, die uns dazu anhalten, uns über tiefere spirituelle Themen Gedanken zu machen. Und das ist heute auch so ein Tag. Heute ist nämlich Muttertag. Und auch. Und in der vedischen Kultur hat die Mutter eigentlich eine sehr, sehr wichtige Stellung. Das heißt sogar, dass man eigentlich jede Frau wie eine Mutter behandeln sollte, unabhängig davon, ob sie jetzt die eigene Mutter ist oder nicht. Und was das bedeutet, ist, dass in der Gesellschaft die Frau und dadurch letztendlich auch die Mutter eine sehr wichtige Rolle inne hat und dass sie dementsprechend sehr respektvoll behandelt werden sollte. Und Srila Prabhupada, der Begründer der Hare Krishna Bewegung, hat dazu mal sehr schön gesagt, hat ihn eine Devote gefragt, sollen wir denn jede Frau unsere Mutter nennen und sie auch so ansprechen? Und hat Prabhupada gesagt, ja, das sollten wir, aber wir sollten sie nicht einfach nur Mutter nennen, sondern auch wie Mutter behandeln. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir jeder Frau mit größtem Respekt gegenübertreten sollten, weil sie letztendlich diejenigen sind, die uns großziehen, die uns erhalten und die uns letztendlich auch das Leben schenken, allen von uns. Und deswegen ist das heute ein sehr schöner Tag, sich daran zu erinnern. Und ja, allen Frauen hier im Raum, schön, dass ihr hier seid. Ich danke euch, Hare Krishna. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema. Und zwar, ich dachte, wir lesen heute etwas aus der Bhagavad Gita, aus dem 7. Kapitel, welches heißt Wissen vom Absoluten. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo
So, aus diesem 7. Kapitel lesen wir heute Vers 13. Ich lese einmal das Sanskrit vor und danach dann die Übersetzung. Tibir gunamayir bhavair ebi sarvam idang jagat moitang nabijanati mamebhyaparam avyayam. Getäuscht von den drei Erscheinungsweisen, Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit, kennt die gesamte Welt mich nicht, der ich über den Erscheinungsweisen stehe und unerschöpflich bin. Das ist ein Vers, den Krishna, den Gott, zu seinem geweihten Arjuna spricht, in einem Gespräch, in dem er letztendlich die ganze materielle Schöpfung erklärt, aber auch die spirituelle Schöpfung. Und hier sagt er, dass es in dieser Welt Erscheinungsweisen gibt. Und was genau das ist, darum soll es heute gehen. Was sind diese drei Erscheinungsweisen? Was hat das mit uns zu tun? Was hat das mit jemandem zu tun, der versucht, spirituellen Fortschritt zu machen? Und wie kann man Krishna in diesem ganzen Gewusel verstehen und erkennen? Und wie kann man sich in der Beziehung zu Krishna in dieser materiellen Welt wiederfinden? Die Erläuterung von Srila Prabhupada. Die ganze Welt wird von den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur betört. Diejenigen, die durch den Einfluss dieser drei Erscheinungsweisen verwirrt sind, können nicht verstehen, dass sich jenseits der materiellen Natur der höchste Herr Krishna befindet. Jedes Lebewesen unter dem Einfluss der materiellen Natur hat eine bestimmte Art von Körper, dem bestimmte psychische und physische Tätigkeiten zugeordnet sind. Gemäß dem Einfluss der drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur gibt es vier Klassen von Menschen. Diejenigen, die sich rein in der Erscheinungsweise der Tugend befinden, werden Brahmanas genannt. Diejenigen, die sich rein in der Erscheinungsweise der Leidenschaft befinden, werden Kshatriyas genannt. Diejenigen, die sich in der Erscheinungsweise der Leidenschaft und Unwissenheit befinden, werden Vaishyas genannt. Und diejenigen, die sich völlig in Unwissenheit befinden, werden Shudras genannt. Unterhalb dieser vier Einteilungen befinden sich die Tiere und die Menschen, die ein tierisches Leben führen. Man mag sich in diesem Leben als Brahmana, Kshatriya, Vaishya oder irgendetwas anderes bezeichnen. Doch in jedem Fall sind diese Beziehungen nicht von Dauer, denn sie beziehen sich auf den zeitweiligen Körper. Aber obwohl das Leben zeitweilig ist und wir nicht wissen, was wir im nächsten Leben sein werden, sehen wir uns aufgrund des Einflusses der illusionierenden Energie im Licht der körperlichen Lebensauffassung und glauben daher, Amerikaner, Inder, Russe oder Brahmaner, Hindu oder Moslem zu sein. Und wenn wir in die Erscheinungsweisen der materiellen Natur verstrickt werden, vergessen wir die höchste Persönlichkeit Gottes, die hinter all diesen Erscheinungsweisen steht. Daher sagt Sri Krishna, dass Menschen, die von diesen drei Erscheinungsweisen der Natur getäuscht sind, nicht verstehen, dass sich hinter der materiellen Fassade die höchste Persönlichkeit Gottes befindet. Ich lese nochmal den Vers vor. Getäuscht von den drei Erscheinungsweisen, Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit, kennt die gesamte Welt mich nicht, da ich über den Erscheinungsweisen stehe und unerschöpflich bin. Ich habe diesen Vers heute ausgesucht, weil er uns gleich mehrere Dinge vermittelt. Zum einen beschreibt er ein wenig, wie die materielle Welt beschaffen ist, dass es Energien gibt in dieser Welt, die alles beeinflussen. Aber es beschreibt auch, was Krishnas Natur ist, was die Natur Gottes ist, dass er nämlich nicht ein Geschöpf dieser Welt ist, dass er nicht einfach nur jemand ist, den wir uns erschaffen in unserem eigenen Bilde, um dem Leiden der materiellen Welt irgendwo einen Sinn zu geben, wie manche atheistische Menschen manchmal zu behaupten vermögen. Es gibt die Philosophie, dass Gott eigentlich nur eine Erfindung der Menschen ist, um irgendwie ihrem Leben einen Sinn zu geben. Aber hier erklärt Krishna, dass ja, es gibt die materielle Welt, aber ich bin nicht Teil davon. Ich bin losgelöst davon. Ich gehöre nicht dazu, obwohl ich in ihr weile. Und das ist letztendlich ein großes Mysterium, wie genau das sein kann. Und das wird Krishna in den nächsten Versen, in den nächsten Kapiteln weiter erklären. Also wenn euch das interessiert, weil das wird heute nicht wirklich das Thema dieses Vortrags sein, lohnt es sich wirklich mal das 7. und 8. Kapitel der Bhagavad Gita in aller Ruhe zu lesen. Das kann ich euch nur ans Herz legen. Na, aber wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, was diese drei Erscheinungsweisen sind, was diese Energien sind, die es in dieser Welt gibt. Wir alle kennen unterschiedliche Energien in dieser Welt. Wir kennen die Energie des Windes, Energie des Feuers, Energie des Wassers. Und wir sind mittlerweile sogar in der Lage, diese Energien zu transformieren, in Elektrizität zum Beispiel. Aber jenseits dieser sehr grobstofflichen Energien in dieser Welt gibt es halt auch subtilere, feinere Energien, die wir vielleicht nicht immer so physisch wahrnehmen können. Manchmal schon, wenn man sich dessen bewusst wird, aber meistens sind wir uns vieler dieser Energien nicht wirklich physisch bewusst. Wer von euch hat eine Idee, wie man Tugend physisch spüren kann? Denkt ihr, das ist möglich? Oder Leidenschaft physisch zu spüren?
Ja. Spüren, sehen.
Spüren, sehen, fühlen, schmecken, riechen.
An der Kleidung, am Auftreten.
Okay. Wie? An der Gesundheit, ja. Ja, Gesundheit ist ein guter Indikator. Ne, wenn man krank ist, dann ist man wahrscheinlich eher in einer niederen Energie, weil einfach der Körper nicht im Einklang ist mit der Umgebung, richtig. Noch andere Ideen? An der Ausstrahlung, ja. Das ist auch schon wieder sehr subtil. Ne? Das ist, Menschen, die sind nicht in der Lage, die Ausstrahlung eines anderen wahrzunehmen. Da muss man schon ein bisschen, ja, aber stimmt, kann man auf jeden Fall. Du hast gesagt, wenn man glücklich ist.
Man fühlt sich dann glücklich.
Ja, da würde ich jetzt sagen, das ist in jeder Erscheinungsweise möglich. Ne, auch der Junkie, der den ganzen Tag schläft und nur aufwacht, um sich einen Schuss zu setzen, hat in diesem Moment ein Glücksgefühl. Auch wenn das dann in einer anderen Erscheinungsweise ist, als vielleicht der Yoga-Praktizierende, der früh morgens seine Yoga-Übung macht und dann ein Glücksgefühl erfährt. Aber das ist ein guter Punkt, vielen Dank, weil da möchte ich gleich noch drauf eingehen, wie wir unterschiedliche Erfahrungen in dieser Welt in unterschiedlichen Erscheinungsweisen haben können, gleichzeitig manchmal. Ne, sonst noch Ideen, wie man das spüren kann? Ja, ja, stimmt. Aber wir merken schon, das ist was, da muss man überlegen. Das ist nicht so offensichtlich, als wenn ich irgendwie im Regen stehe und kalt werde. Oder wenn ich mir einen Sonnenbrand hole, wo ich dann in Kontakt mit einer sehr grobstofflichen Energie war. Das muss man sich erstmal darüber bewusst werden. Aber es gibt diese subtilen Energien und sie sind ständig in Bewegung. Diese Welt ist nichts Statisches, hier ist alles ständig im Fluss. Und so sind auch die subtilen Energien in dieser Welt ständig im Fluss. Was das bedeutet ist, dass wenn man einmal in Kontakt mit einer dieser Energien kommt, heißt es nicht, dass man da für immer und ewig drin gefangen ist. Sondern letztendlich, und das habt ihr alle schon ein bisschen angedeutet, hängt das von unserem eigenen Bewusstsein auch ab, mit welcher Energie wir uns in Verbindung bringen. Ne, genauso wie ich wählen kann, ob ich während des Sommers mich raus an den Strand lege, unter die Sonne oder lieber im Schatten sitzen bleibe, so habe ich auch zu einem gewissen Grad die Wahl, mit welcher subtilen Energie in dieser Welt ich in Berührung kommen möchte. Und das hängt vom Bewusstsein ab, von unserem Geisteszustand. Ne, was denkt ihr dann, was steht alles unter dem Einfluss dieser Energien, dieser subtilen Energien? Was denkt ihr, was ist alles unter diesem Einfluss?
Alles.
Alles ist eine sehr allgemeine Aussage.
Ja.
Der Geist. Ja. Ja, sogar die. Denkt ihr Musik auch?
Ja.
Ja.
Alles, was in der materiellen Welt da ist.
Alles, was existiert. Selbst das Essen.
Sieht es ja auch zum Beispiel, gibt es ja die von den Yasuo Emoto, diese Wasseruntersuchung, was für ein Geisteszustand auf das Wasser einwirkt.
Ja, jedes Element letztendlich steht unter dieser Erscheinungsweise.
Dass man dann unter das Mikroskop stellt und ganz genau sieht, es sieht anders aus, wenn ich das mit Liebe bespreche oder mit Hass. Es sieht dann unter dem Mikroskop ganz anders aus.
Ja. Nichts kann sich dieser Energie entziehen. Dazu sagt Krishna an einer anderen Stelle in der Bhagavad Gita, dass auch wir letztendlich, und das ist der entscheidende Punkt, auch wir sind ständig unter dem Einfluss dieser Erscheinungsweisen. Er sagt im dritten Kapitel, Vers 27, die vom Einfluss des falschen Egos verwirrte spirituelle Seele hält sich selbst für den Ausführenden von Tätigkeiten, die in Wirklichkeit von den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur ausgeführt werden. Und genau da liegt das Problem. Ne, weil diese Energien so subtil sind, sind wir uns dieser nicht wirklich bewusst. Also wenn man sich mal hinsetzt und überlegt, ja, dann kann man zumindest erstmal intellektuell oder theoretisch verstehen, dass es die gibt und was für Einflüsse es da sind. Aber wenn wir erstmal tätig sind im Alltag, dann ist man meistens so davon eingenommen und letztendlich, wie Krishna hier sagt, ein bisschen verwirrt, dass man sich dieses Einflusses nicht mehr wirklich bewusst ist. Dass man denkt, ich bin eigentlich der Handelnde. Oder andersrum auch, ich bin vielleicht mal nicht der Handelnde. Was passiert denn, wenn ich einfach mal den ganzen Samstag auf der Couch vom Fernseher liege? Tue ich dann nichts? Nein, auch dann bin ich unter dem Einfluss dieser subtilen Energien, die alles Mögliche mit mir anstellen. Und welche Auswirkungen oder welche Manifestationen gibt es denn von diesen Erscheinungsweisen und wie unterscheiden die sich? Krishna erklärt ein paar davon in der Bhagavad Gita, die habt ihr vielleicht schon mal gelesen, aber ich dachte, wir machen mal so einen kleinen Brainstorm. Fangen wir mal mit dem an, was wir alle sehr gerne tun, das Essen. Denkt ihr auch, das steht unter dem Einfluss der drei Erscheinungsweisen? Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit oder Dunkelheit wird es auch manchmal übersetzt? Und wenn ja, wie kann das aussehen? Habt ihr da Ideen?
Ich würde es der Leidenschaft zuordnen.
Generell Essen nur in Leidenschaft?
Nicht nur,
okay.
Aber auch.
Okay, und was für ein Essen ist das dann?
Essen aus Lust.
Ja, aber das Essen, was für eine Eigenschaft, wie ist das Essen, was für einen Geschmack hat das? Goran,
zum Beispiel besonders scharf.
Ne? Ja, besonders scharf. Ja, besonders scharf, besonders süß vielleicht auch.
Ja, eigentlich alles, was zu sehr ist oder zu süß, zu salzig, zu scharf, das ist alles Essen in der Leidenschaft.
Also eigentlich all das, was man so als Junkfood im Supermarkt kaufen kann. Aber okay. Ja, es geht schon in die Richtung, ja. Also es heißt, wenn es nicht süß genug ist, nicht scharf genug und nicht sauer genug, dann ist es in Tugend, oder?
Wenn es genau richtig ist.
Hä?
Wenn es geschmacklos ist, auch Tamagotchi.
Genau. Ne? Also wenn Essen keinen Geschmack hat, was auch oft der Fall ist, wenn es nicht frisch ist, so wie Junkfood, dann ist es eigentlich eher Essen in Unwissenheit und bringt uns dementsprechend mit dieser Energie in Verbindung und beeinflusst unser Bewusstsein dann in diese Richtung. Genauso wie Essen, was zu scharf ist oder zu süß ist oder zu fettig ist, uns in Leidenschaft bringt. Und Essen in der Erscheinungsweise der Tugend, gibt es sowas auch? Milchprodukte. Ja, ja, kochen für Krishna ist noch mal was ganz anderes. Da möchte ich noch nicht drauf eingehen. Alle Milchprodukte sind automatisch in Tugend. Ja, ich denke mal, es kann sein, muss aber nicht sein. Zum Beispiel die Franzosen, die sind so sehr begabt darin, total super Käse zu machen. Und der beste Käse ist der so schon ein bisschen verschimmelt ist. Das ist eine Delikatesse. Aber ob das noch in der Tugend ist, weiß ich nicht. Aber du hast einen guten Punkt angesprochen. Ne? Frische Produkte, generell frisches Essen. Ja, ja. Du hast noch eine Idee.
Ich weiß nicht so ganz, ob Milch heutzutage so karmafrei ist.
Das
wenn jetzt zum Beispiel die Kuhmutter, mhm, halt, so ihr wird halt das Kalb entzogen und das Kalb wird halt getötet.
Genau.
Und die Kuh hat halt keine Freiheit, keine Verbindung zur Natur.
Mhm.
So, ich meine, in Indien ist es ja ganz anders, so wie der Umgang ist.
Nee, leider nicht.
Achso, okay. Achso, ich meinte das jetzt aber so im privaten Rahmen, weil ich so gehört hatte, dass so viele Menschen da auf dem Land halt eine Kuh halten, so im Garten.
Ja, ja.
Und hier halt auch die Biomilch ist halt nur minimal besser. Ich meine nicht, dass die Kühe glücklicher sind, sondern die Kühe bekommen kein genetisch verändertes Essen zum Beispiel.
Ja, du sprichst jetzt ein bisschen eine andere Dimension an. Das ist zwar richtig. Karma letztendlich ist nochmal was anderes. Was ist das materielle Leid, was mit der Herstellung von irgendwas verbunden ist? Das ist bei Milch heutzutage ganz anders sicherlich als noch vor einiger Zeit. Aber nichtsdestotrotz etwas Frisches, etwas Reines, was Unverarbeitetes, das ist erstmal generell in Tugend auch. Selbst von solchen Kühen. Ne? Die Frage ist halt, ist es sozial verantwortlich, diese Produkte zu konsumieren oder zu kaufen? Aber das ist eine andere Dimension dieser Problematik.
Ich meine, wenn man Milch vom Gequälten und Entschuldigung, aber behandelten Tieren konsumiert, dann empfängt man ja genauso das Leid mit, was dem Tier angetan wurde.
Genau.
Das ist ja leider so.
Ja, das ist richtig.
Ja, die sagen schon manchmal eher, dass weil die Kühe so misshandeln, also
genau.
Physische, psychische Schmerzen.
Das ist das eine.
Diese Milch eigentlich nicht besser ist als Fleisch.
Genau, das ist das eine. Das andere ist natürlich auch die Medikamentenverseuchung und so weiter. Ne?
Also ich kaufe nur Biomilch, wenn ich
Edelkühe mache. Ja? Ich kaufe nicht nur Biomilch, weil ich denke, dass die Kühe gerade die so leiden, wenn man diese Milch zu Krishna dann opfert, dann kommen sie irgendwie schneller raus aus den Teufelskreisen.
Ja, das ist eine Diskussion, die es lange gibt bei den Devotis. Und es geht jetzt ein bisschen in eine Richtung, die wir vielleicht gerne später noch besprechen können. So, das wäre das Essen. Ne? Also das ist relativ offensichtlich, ist auch für uns relativ einfach zu verstehen. Jetzt hatten wir schon Kleidung gehört. Wie soll denn Kleidung in den verschiedenen Erscheinungsweisen aussehen? Hast du da eine Idee? Wer hatte das vorhin gesagt?
Farben zum Beispiel, wenn man bestimmte Farben trägt.
Okay.
Zum Beispiel, viele Leute tragen, hier in Berlin ist mir aufgefallen, dass sehr viele Leute schwarz tragen.
Okay.
Super viel. Und helle Farben irgendwie eine ganz andere Energie ausstrahlen, als wir nie gesagt.
Mini-Röcke zum Beispiel, ganz große.
Kurze Mini-Röcke, das ist dann wahrscheinlich eher Leidenschaft, ne? Weil es so eine sexuelle Energie mit sich trägt oder kann zumindest mit sich tragen. Ne? Interessanterweise, viele junge Frauen würden dem vehement widersprechen, glaube ich. Ist einfach nur ein Ausdruck von Freiheit für die. Aber ja, ich würde auch eher sagen, es ist durchaus schon eine andere Energie dabei. Man muss sich dann natürlich fragen, das andere Extrem, eine Burka, ist das dann sehr in Reinheit? Sehr schwieriges Thema. Ne? Sehr schwieriges Thema. Also genau, das komplett Verhüllen. Also wir merken schon, das sind durchaus Themen, die auch einen kulturellen Einfluss haben. Ne? Also in manchen Kulturen mag die Interpretation dessen durchaus anders sein als das, was wir so verstehen oder was was hier in Deutschland gesehen wird und dann wieder in anderen.
Das kann man interpretieren, wie man will, aber wenn man zwei junge Frauen vor einen Mann stellt und die eine sehr reizvoll angezogen mit einem super kurzen Minirock, wo man fast einen Hintern sieht, und die andere eher normal, dann guckt er wahrscheinlich doch eher auf die, also Western. Also es ist nicht Interpretation,
genau,
sondern wie reagiert die.
Richtig. Ne? Dann letztendlich, ja?
Jetzt,
da spricht der Modedesigner übrigens.
Ich denke, das Thema war ja schon etwas angesprochen, aber ich denke mal, je nachdem, was für ein Bewusstsein der Mann gerade hat, was er dann eigentlich will. Und es gibt Männer, die halt klar die Miniröcke vielleicht gucken würden, die anderen würden das eventuell sogar nicht so schön finden und sagen, lieber irgendwie, wo man halt nur die Augen sieht, ne, in dem Sinne.
Okay.
Ich meine, es hat damit zu tun, was für ein Bewusstsein geworden hat.
Das Seltsame ist, was mir auffällt, wenn ich in der City unterwegs bin, schöne Frauen sehe und so, und die können so hübsch angezogen sein, so schön aussehen, wenn man denen ins Gesicht schaut und dann die Ausstrahlung sieht, dann sieht man ganz genau, dass das irgendwie absolut was Opposite ist, was nicht zusammenpasst. Weil die Ausstrahlung überhaupt nicht damit übereinstimmt, wie die rumlaufen. Das ist
ja,
das wirklich,
genau,
wirklich krass.
Was du jetzt letztendlich ansprichst, ist die innere Schönheit versus die äußere Schönheit. Ne? Äußere Schönheit kann man sich kaufen, innere Schönheit muss man dran arbeiten. Ne? Das ist, ja. Aber ich denke, wir kommen hier gerade an einen sehr interessanten Punkt, nämlich diese Interaktion. Ne? Also wir selber können uns mit bestimmten Energien, bestimmten Erscheinungsweisen in Verbindung bringen, aber letztendlich hängt es halt auch von unserem Bewusstsein ab, ob diese Verbindung dann stattfindet oder nicht. Also wenn ich jemand bin, der nicht an leidenschaftlichen Energien interessiert ist, sondern eher ein sehr tugendhaftes Leben führe, dann ist dieses Andocken sozusagen an die Leidenschaftsenergie für mich erstmal nicht so offensichtlich und nicht so eindeutig und nicht so sofort verfügbar wie für jemanden, der eh ein sehr leidenschaftliches Leben führt. Und andersrum genauso, wenn ich jemand bin, der auf der Suche nach leidenschaftlichen Erfahrungen ist, der ein sehr leidenschaftlicher Mensch ist, der fühlt sich wahrscheinlich erstmal auf den ersten Blick nicht sehr angezogen von Dingen, die vielleicht eine sehr, sehr reine Erscheinungsweise, eine sehr reine Natur haben. Ja, aber das bringt mich wieder zurück zu dem Punkt von eben, dass diese Energien letztendlich immer in Bewegung sind und wir mittendrin. Und wir haben den Einfluss darüber, mit welcher Energie wir uns in Verbindung bringen. Und in dem Maße, wie wir versuchen, eine bestimmte Energie in unserem Leben zu kultivieren, dementsprechend einfacher wird es dann halt auch, die Verbindung mit diesen Energien um uns herum zu finden. Das klingt jetzt vielleicht sehr esoterisch, ne, aber Prabhupada hat ein sehr einfaches Beispiel gegeben, dass wenn wir früh morgens aufstehen und meditieren, dann begeben wir uns durch unsere eigene Bemühung erstmal in Kontakt mit der Energie der Reinheit, der Tugend. Und dementsprechend über den ganzen Tag hinaus wird es auch einfacher sein, mit dieser Energie wieder und wieder und wieder in Kontakt zu treten. Aber wenn ich bis um 10:30 schlafe, dann meine Augen nur aufkriege, nachdem ich 3 Tassen Kaffee getrunken habe, dann brauche ich ehrlich gesagt nicht erwarten, dass ich dann irgendwann am Nachmittag mich hinsetzen kann und total vertieft meditieren kann. Das wird sehr, sehr, es ist vielleicht möglich, aber es ist mit einer sehr großen Anstrengung verbunden, weil ich halt schon mich in eine bestimmte Energie begeben habe und es ist eine sehr große Energie wieder benötigt, das zu ändern, mich da wieder herauszuholen. Aber letztendlich, wir selber haben zu einem gewissen Grad Kontrolle darüber, mit welcher Energie wir uns verbinden. Ich denke, das ist ganz wichtig. Wir sind nicht einfach nur Marionetten in den Händen dieser sehr subtilen Fäden in dieser Welt. Zum gewissen Grad schon, aber wir haben eine gewisse Freiheit, uns auszusuchen, wie wir unser Leben leben wollen. Und das ist, denke ich, etwas sehr Positives und etwas sehr Schönes, was man letztendlich dafür verwenden kann, um auch spirituell Fortschritt zu machen. Ne, denn auch wenn Krishna in diesem Vers eben gesagt hat, dass wir alle unter diesem Einfluss stehen und da auch nicht wirklich rauskommen, ne? So ist doch letztendlich, das sagt Prabhupada, die Erscheinungsweise der Tugend ist das Sprungbrett zu einer wirklich spirituellen Erfahrung. Er sagt hier, selbst ein jemand, der absolut rein ist und sich als Brahmana bezeichnet, ist letztendlich auch immer noch nur Teil dieser materiellen Welt. Das macht ihn auch nicht wirklich zu einem besseren Menschen als jemand, der nicht in Reinheit lebt. Er hat es vielleicht einfacher, spirituelle Erfahrungen zu sammeln, aber wenn er das nicht tut und diese Position der Reinheit nicht für eine spirituelle Erfahrung verwendet, ist er deswegen auch nur Teil dieser materiellen Welt und macht ihn auch nicht besser oder schlechter als irgendjemand anderen. Damit möchte ich zum nächsten Punkt kommen. Wie können wir uns denn von diesen Einflüssen auch lösen? Ne, weil es klingt jetzt so, ja, ich habe zwar einen gewissen Grad an Freiheit, aber wirklich, eine wirkliche Freiheit findet doch eigentlich erst statt, wenn diese materielle Energie nicht mehr so viel Einfluss auf mich hat. Und das ist, denke ich, auch das, was viele von uns dazu bewegt, hierher zu kommen. Wir möchten keine materiellen Erfahrungen machen, auch wenn sie noch so rein sind und erhaben sind, sondern wir wollen ja eigentlich mal eine spirituelle Erfahrung machen. Wir wollen uns ja eigentlich mit unserer eigentlichen Natur wieder verbinden, die spirituell ist. Ist das denn überhaupt möglich oder sind wir hier für immer und ewig gefangen in dieser Welt?
So eine
ja. Remuna greift mir vorweg, das ist sehr schön.
So, ich wollte fragen, meinst du das gerade, ne? Materielle und spirituelle Erfahrung, woran erkenne ich denn eine materielle oder spirituelle Erfahrung?
Mhm. Sehr guter Punkt, gehe ich gleich drauf ein. Vielen Dank. Aber denkt ihr denn, ist es möglich, aus dieser materiellen Welt befreit zu werden? Ja.
Natürlich.
Ist das jetzt nur...
Man muss das Wissen bekommen, sich das Wissen aneignen, auch damit irgendwie von der Autorität erleuchtet werden, dass wir das verstehen. Dass wir verstehen, wie es vor sich geht.
Ja.
Auf eigene Art und Weise ist es sehr, sehr schwer. Gar nicht möglich.
Ja, bitte.
Man kann sich, glaube ich, auf verschiedene Arten und Weisen von der materiellen Welt befreien. Beziehungsweise nicht von der materiellen Welt, von der Kleidung beispielsweise. Also man selbst kann sich einmal davon befreien, aber auch geistig kann man sich davon befreien, dadurch, dass man die Position, wo man sich gerade befindet, ändert.
Genau. Bis zu einem gewissen Grad.
Natürlich.
Genau. Ja.
Aber man kann schon ziemlich minimieren.
Ja, genau. Ne? Man kann, was man letztendlich selber erreichen kann, ist, dass man durch seine eigene Bemühung, durch seinen eigenen Lebensstil letztendlich sich versucht, so oft wie möglich in dieser reinen Energie, in dieser Energie der Tugend zu bewegen. Und von da ist es dann ein kleiner Schritt zur wirklich spirituellen Erfahrung. Aber dafür benötigt es noch eine Zutat, die wir selber nicht mitbringen. Und das sagt Krishna nämlich im nächsten Vers, im 14. Vers des 7. Kapitels. Diese meine göttliche Energie, die aus den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur besteht, ist sehr schwer zu überwinden. Aber diejenigen, die sich mir ergeben, können sie sehr leicht hinter sich lassen. Ist das jetzt einfach nur religiöser Wahn oder ist das einfach, wir müssen nur fest genug dran glauben? Nein, das ist eigentlich etwas sehr, sehr Praktisches, was uns Krishna hier vorschlägt. Er sagt, dass wenn man sich Krishna ergibt, dann befreit Krishna einen. Gott kann uns letztendlich aus dieser materiellen Welt befreien. Denn letztendlich sind wir in einer Situation, in der wir einen gewissen einen Spielraum haben, eine gewisse Freiheit haben, Entscheidungen zu treffen, aber wirklich diese Welt komplett mal hinter uns zu lassen, auch nur für einen kleinen Moment. Das ist sehr, sehr schwierig, denn Prabhupada vergleicht unsere Situation mit jemandem, der im Treibsand steckt. Wir kennen das vielleicht alle aus irgendwelchen alten Abenteuerfilmen, Indiana Jones oder sowas in der Art. Wenn jemand in Treibsand fällt, dann je mehr er versucht, darin sich herumzuwinden und sich zu befreien, desto tiefer sinkt er ein. Und es ist sehr, sehr schwierig, sich von selbst aus dieser Situation zu befreien. Ich glaube, niemand in dieser Welt ist stark genug, sich an seinen eigenen Haaren aus einer Grube mit Treibsand zu ziehen oder aus dem Wasser herauszuziehen. Weil das möchte ich mal sehen. Das wär auf jeden Fall eine bessere Show als von David Copperfield. Wenn sich jemand an seinen eigenen Haaren in die Luft ziehen kann. Nicht mal Yogis machen sowas, glaube ich. Habe ich noch nicht gesehen. Deswegen, das ist letztendlich, was Prabhupada sagt, das ist so ein bisschen unsere Situation in dieser Welt. Ne, wir bemühen uns, wir bewegen uns hin und her, wir schaffen es vielleicht so mehr oder weniger mal den Kopf über Wasser zu halten, aber wirklich aus dieser Grube heraus kommen wir nur, wenn jemand von außen kommt und uns eine Hand reicht. Und das ist genau das, was Krishna hier sagt. Wenn ich aufgebe oder wenn ich mal aufhöre, einen Moment aufhöre, mich selbst ständig aus dieser Situation zu befreien und einfach mal nach Hilfe rufe, dann ist Krishna sofort da und reicht uns die Hand und befreit uns aus dieser Situation. Und das ist etwas, was manchmal nur einen Moment lang währt, weil dann sind wir wieder in unseren eigenen alten Bedingtheiten gefangen und machen nach dieser kleinen Erfahrung meistens genauso weiter wie vorher und springen frohen Mutes wieder hinein ins Wasser oder in die Grube mit dem Treibsand. Ich glaube, wir alle haben schon mal so eine Erfahrung gemacht. Wir haben eine spirituelle Erfahrung gemacht. Und dann nach kurzer Zeit geht das Leben so weiter wie immer, als wenn nichts gewesen wäre. Oder? Könnt ihr euch damit, habt ihr sowas schon mal erlebt? Also mir geht es regelmäßig so. Woran liegt das? Ja, es liegt daran, dass wir so an unser Dasein gewöhnt sind, dass wir es uns gar nicht vorstellen können, so radikal anders mal zu sein. Ja, wie du gesagt hast, mal einfach alles hinter sich zu lassen, einfach mal sein Leben anders zu gestalten. Ja, das wirklich im Alltag, Augenblick für Augenblick so zu leben, ist sehr, sehr schwierig, weil da sind wir gar nicht dran gewöhnt. Wir wissen noch gar nicht wirklich, wie das gehen soll. Wir haben so lange Zeit damit verbracht, unser Leben so zu leben, wie wir es denken, dass es sein sollte, dass wir noch gar nicht daran gewöhnt sind, dass wir noch gar nicht wirklich in der Lage sind, radikal anders mal zu handeln, spirituell zu handeln, zur Freude von Krishna zu handeln. Letztendlich, was es bedeutet, wirklich Liebe zu praktizieren. Und das ist nämlich genau der Punkt. Was bedeutet das hier, sich Krishna zu ergeben? Heißt das, sich einfach flach auf den Boden zu legen? Oder einfach um Hilfe zu weinen? Was bedeutet das? Du hattest eine Idee.
Ja, sich an ihn zu erinnern.
Ja, sich an ihn zu erinnern und ihn nie zu vergessen. Ja, genau. Sich an ihn zu erinnern ist, aber ist so, reicht das aus? Einfach nur, ach ja, Krishna, dich gibt es. Du existierst.
Ihn zu lieben, dein Herz zu öffnen.
Richtig.
In allen Herzen, in deinem eigenen Herzen zu sehen.
Genau, vielen Dank. Genau das ist der Punkt. Ne? Krishna zu lieben. Und ich sage das fast jedes Mal, wenn es um das Thema Liebe geht. Liebe ist kein sentimentales Gefühl. Wir sind hier keine Bewegung von sentimentalen Menschen, die einfach nur, ich liebe alles so sehr, ich fühle alles so schön. Ja, das ist auch da, aber darum geht es uns eigentlich nicht. Es ist zweitrangig, das ist ein Nebenprodukt dessen, von dem, was wir eigentlich versuchen zu erlernen und zu kultivieren. In unserem Verständnis ist Liebe eine Aktivität, es ist ein Verb. Gibt es eine schöne Geschichte dazu. Es gibt einen Coach, einen Sprecher in Amerika, Covey. Er ist ein Christ. Er hat ein sehr schönes Buch geschrieben, was oft so ein bisschen belächelt wird. Die sieben Schritte zum Glück oder sieben Schritte zum Erfolg heißt es, glaube ich. Ja? Die sieben Schritte zum Erfolg. Ne, viele nehmen das so in der Management-Ausbildung, wie man einfach materiell Erfolg haben kann. Aber letztendlich kann man die Prinzipien, die er dort entdeckt und die er dort erklärt, auch für spirituelle Praxis verwenden. Und da erzählt er eine sehr schöne Geschichte, wie er nach einem Vortrag ein Mann zu ihm kommt und sagt, vielleicht können Sie mir helfen. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren verheiratet, aber ich liebe meine Frau nicht mehr. Was soll ich tun? Was denkt er? Was sagt er ihm in dieser Situation? Was für einen Tipp kann man so einem Menschen geben? Irgendjemand eine Idee?
Könnte. Es gibt verschiedene Sachen. Ein Punkt ist zum Beispiel, dass man das für sie tut.
Aber was denkst du, wie drückt er das aus?
Ich habe mal gehört, es gibt fünf verschiedene Arten von Liebe. Das ja. Eine ist zum Beispiel, dass man was für den anderen tut, dass man ihm schöne Worte gibt, dass man umarmt zum Beispiel.
Gohan, du hast noch eine Idee?
Naja, er sagt ihm, er soll sie lieben.
Genau. Ne? Stell dir mal vor, du kommst zu jemandem und sagst, ich liebe meine Frau nicht mehr, was soll ich tun? Oder ich liebe meinen Mann nicht mehr. Und die Person sagt dir, na, liebe ihn halt. Ich so, hä? Hast du mir gerade nicht zugehört? Ich habe gerade gesagt, genau das kann ich nicht mehr. Na, aber das ist genau der Punkt. Liebe ist halt nicht einfach nur ein Gefühl, sondern das ist eine Form, etwas auszudrücken. Es ist eine Aktivität. Und da gibt es unterschiedliche. In der romantischen Liebe ist es vielleicht etwas anders als in der spirituellen Liebe. als in der brüderlichen Liebe, als in der elterlichen Liebe. Aber letztendlich ist doch Liebe immer etwas, ein Austausch mit einer anderen Person. Und dieser Austausch kann nur stattfinden, wenn ich etwas tue und etwas bekomme. Wenn ich einfach nur für mich jetzt fühle. So, wer von euch fühlt sich jetzt von mir geliebt? Das ist wahrscheinlich sehr schwierig. Ne, aber wenn ich jetzt aufstehe, ein Glas Wasser bringe und einen Keks mitnehme, den ich gebacken habe und Nikunja gebe und sage, hier, bitteschön, da ist ein Austausch da. Und das Gefühl, wertgeschätzt zu werden, geliebt zu werden, auf welche Art und Weise, ist dann davon automatisch auch da. Das ist das Nebenprodukt. Da muss ich das dann nicht mehr sagen. Natürlich kann man sich das auch sagen. Das ist wunderbar. Ne, das sagen wir. Richtig, das ist nochmal was ganz anderes. Ja, ja, aber mein Punkt war einfach nur, wenn ich das für mich so denke und jetzt einfach so, ach, ich fühle das jetzt so, ohne das zum Ausdruck zu bringen, das ist sehr unpersönlich. Und genauso ist es mit Krishna. Wenn ich einfach nur sitze und denke, ach ja, Krishna, ich liebe dich und damit nichts mache, ist es dann wirklich Liebe? Nein, da fehlt einfach noch was. Und das ist dieses sich Krishna ergeben. Ne? Etwas zur Freude von Krishna zu tun. Und wenn wir diesen kleinen Versuch tun, den ersten Schritt tun, dann befreit uns Krishna im Gegenzug von dem Einfluss dieser materiellen Energie zu einem gewissen Grad, je nachdem, wie wir uns darauf einlassen. Warum? Damit wir besser in der Lage sind, etwas zur Freude von Krishna zu tun. Nicht mehr so abgelenkt sind mit unseren eigenen Wehwehchen. Und das ist letztendlich für einen spirituellen Suchenden, ist das der Grund, warum wir befreit sein wollen von dem Einfluss dieser materiellen Energie, damit wir besser etwas zur Freude von Krishna tun können und besser dadurch auch spirituelle Erfahrungen machen können. Für jemanden, der einfach nur befreit sein will, weil das Leid ist, in dieser Welt zu existieren, gibt es auch Wege und Möglichkeiten. Yoga zum Beispiel. Aber es wird beschrieben, man kann nur zu einem gewissen Grad sich selbst an den Haaren aus dem Wasser herausziehen. Um wirklich diese materielle Welt hinter sich zu lassen, benötigen wir Hilfe von außen. Und auch von außen wirklich in dem Sinne von jemandem, der nicht Teil dieser materiellen Welt ist. Von außen in dem Sinne, dass es wirklich eine spirituelle Persönlichkeit sein muss. Weil wir können zwar auch hier in dieser Welt um Hilfe rufen, wir können alle möglichen Persönlichkeiten um Hilfe bitten, aber wenn sie Teil des der materiellen Welt sind, können sie uns auch nur so weit bringen, wie sie selber sind. Da haben wir letzte Woche ein Festival gefeiert, was genau diesen Aspekt mit beinhaltet. Letzte Woche war der Erscheinungstag einer bestimmten Form Krishnas als Nisinghadev. Ich weiß nicht, einige waren von euch vielleicht beim Festival im Ganesh-Tempel letzte Woche, andere von euch waren vielleicht in Bayern auf der Nisinghadev-Farm. Und diese Geschichte, die ich jetzt nicht nochmal ganz wiederholen möchte, beinhaltet aber einen Punkt, nämlich dass Hiranyakashipu, eine Persönlichkeit, die letztendlich befreit werden wollte von dieser materiellen Welt, Brahma, das höchste Lebewesen im Universum, um Hilfe gebeten hat. Er hat letztendlich auch das getan. Er hat sich versucht, mit einer materiellen Energie in Verbindung zu bringen, hat nach Hilfe gerufen, hat sich jemandem ergeben. Und hat diese Persönlichkeit Brahma gefragt, Brahma, ich möchte unsterblich sein. Was denkt ihr, was hat Brahma gesagt? Nee, sorry, geht nicht, weil bin ich ja selber nicht. Ich kann dir nichts geben, was ich selber nicht habe. Wenn wir wirklich unsterblich werden wollen oder unsere Unsterblichkeit wiedererlangen wollen, uns dessen wieder bewusst werden wollen, dann müssen wir mit jemandem in Kontakt treten, der unsterblich ist, und das ist Krishna. Genauso wie wir als spirituelle Person. Diese Hilfe muss von außen kommen, das ist wichtig. Ja.
Und zwar hast du gerade gesagt, wir sollen jemanden um Hilfe bitten, der auch unsterblich ist. So gesehen sind wir ja alle unsterbliche Seelen. Und wenn ich jetzt sagen würde, dich frage, der ist ja auch unsterbliche Seele und hat ja auch diese Energie in sich. Ist es möglich?
Es ist möglich. Man muss sich halt dessen wirklich bewusst sein. Deswegen suchen wir ja nicht nur Zuflucht bei Krishna, sondern auch bei seinem Diener. Und der spirituelle Meister ist ja letztendlich jemand, der sich seiner spirituellen Position absolut bewusst ist. Und deswegen kann er uns dann dementsprechend als Helfer von Krishna auch in diese Position erheben. Ne, jeder von uns kann, wir können uns auch gegenseitig helfen, aber halt immer nur zu einem gewissen Grad, weil wenn, ne, gibt es dieses, ich kann dir alles Mögliche erzählen, aber wenn ich selber nicht verwirklicht habe, hat das halt weniger Einfluss auf dich, weil es einfach theoretisch letztendlich noch ist. Ne? Deswegen, die beste Art und Weise, jemandem zu helfen, meiner Meinung nach, ist, wenn ich jemanden dazu inspiriere, sich an Prabhupada zu wenden. Ne? Weil Prabhupada ist jemand, der sich seiner Position, seiner spirituellen Position absolut bewusst ist. Deswegen, wenn Prabhupada uns solche Dinge sagt, das geht ins Herz, das hat einen Einfluss, das bleibt hängen. Und was versucht Prabhupada uns zu vermitteln? Er hat mal gesagt, ich habe das ganze Srimad Bhagavatam nur übersetzt, kommentiert, um euch davon zu überzeugen, Hare Krishna zu chanten. Das hätte er auch einfach so schreiben können, bitte chantet Hare Krishna, macht er oft genug, aber er hat das in einigen 10.000 Seiten etwas weiter ausformuliert. Um auch hier den letzten Zweifel, den man vielleicht haben kann, noch auszuschalten. Nun zum Abschluss, so ein bisschen als Ermutigung, aber auch vielleicht als Wegweiser dahin, wo man vielleicht versuchen kann, im spirituellen Leben zu kommen, möchte ich euch noch die Symptome einer Persönlichkeit vorstellen, die sich letztendlich mit Krishnas Hilfe von diesem Einfluss der materiellen Energie befreit hat. Oder der davon befreit worden ist. Ne, diese drei Erscheinungsweisen scheinen Krishna relativ wichtig zu sein, weil die erwähnt er immer und immer wieder in der Bhagavad Gita. Er widmet dem Thema sogar ein ganzes eigenes Kapitel. Also da scheint schon was dran zu sein. Deswegen dachte ich, vielleicht sprechen wir da heute mal drüber. Das 14. Kapitel, was die drei Erscheinungsweisen heißt, dort gibt es eine Sammlung von Versen, Vers 22 bis 25, wo Krishna die Eigenschaften einer Person erläutert, die transzendental zu dieser materiellen Natur geworden ist. Und er sagt, O Sohn Pandus, wer Erleuchtung, Anhaftung und Täuschung weder hasst, wenn sie auftreten, noch nach ihnen verlangt, wenn sie vergehen, wer trotz all dieser Reaktionen der materiellen Erscheinungsweisen unerschütterlich und unberührt bleibt und seine neutrale, transzendentale Stellung beibehält, da er versteht, dass allein die Erscheinungsweisen wirken, wer im Selbst verankert ist und zwischen Glück und Leid keinen Unterschied macht, wer einen Klumpen Erde, einen Stein und ein Stück Gold mit gleichen Augen sieht, wer erwünschte und unerwünschte Dinge als gleich erachtet, wer stetig ist, bei Lob und Beleidigung, Ehre und Schmach gleichermaßen unberührt bleibt, wer Freund und Feind gleich behandelt und allen materiellen Tätigkeiten entsagt hat, von einem solchen Menschen sagt man, er habe die Erscheinungsweisen der Natur transzendiert. Also schon kann jeder für sich mal überlegen, wie weit man da schon ist. Bei manchen Dingen fällt es vielleicht einfacher zu sagen, ja, da stehe ich drüber. Bei manchen anderen Dingen ist vielleicht noch ein bisschen Arbeit zu tun. Also letztendlich, wer, Prabhupada sagt, wer eine neutrale, transzendentale Stellung beibehält. Und diese Verse werden gern oft dafür verwendet, zu sagen, ja, wenn ich auf der transzendentalen Ebene bin, ist alles neutral. Da gibt es nichts Gutes mehr, nichts Schönes mehr, nichts, was mich irgendwie berührt, weil es ist alles neutral, es ist alles eins. Das ist so eine Philosophie, die es in Indien heutzutage als unter dem Deckmantel des Hinduismus sehr weit verbreitet ist. Aber das ist nicht das, was Krishna hier sagt. Was bedeutet diese Neutralität, die Krishna hier erwähnt? Die Neutralität bedeutet lediglich nur, dass diese materiellen Dinge, das Yin und das Yang, das Schlechte und das Gute uns nicht mehr beeinflusst. Wir sind neutral dem gegenüber, aber gleichzeitig haben wir eine transzendentale Stellung. Und was bedeutet das? Dass wir mit Krishna verbunden sind. 24 Stunden am Tag, nonstop. Das heißt nicht, dass alles gleichgültig ist, dass alles eins ist, dass mich nichts mehr interessiert, dass mich nichts mehr berührt, dass mich nichts mehr bewegt. Aber ich werde oft materiell nicht mehr berührt. Nur ob mir jetzt kalt oder warm ist, ist mir in dem Moment erstmal egal, weil ich bin einfach glücklich und zufrieden damit, Krishna dienen zu dürfen, mit Krishna zu sein, mit den Devotis zu sein, den heiligen Namen zu chanten. Es ist mir erstmal egal, ob ich hungrig oder durstig bin. Weil das sind Dinge, von denen ich verstehe, das ist nur der materielle Körper, der Bedürfnisse hat. Um die kümmere ich mich zwar, damit ich diesen Körper weiter für Krishna verwenden kann. Aber es bringt mir kein Leid mehr ein. Es macht mich, ich stehe nicht mehr vorm Schaufenster und denke, ach verdammt, warum habe ich nicht ein bisschen mehr Geld, damit ich mir diese schönen Klamotten kaufen kann. Und genauso bin ich nicht davon abgestoßen. Ich bin nicht davon abgestoßen, dass manche Menschen sehr, sehr grobschlächtig sind, dass manche Menschen mir gegenüber gemein sind. Das ist auch manchmal, was man so am Anfang denkt, ja, wenn ich erstmal frei bin von diesen ganzen materiellen Dingen, dann finde ich alle nur noch schön und alle sind nett zu mir und alles ist wunderbar. Nein, ist es nicht, muss es auch nicht sein. Aber es beeinflusst mich halt nicht mehr in meinem spirituellen Handeln, was es jetzt oft noch tut. Wenn ich auf der Straße stehe, so gekleidet und Hare Krishna singe und jemand spuckt mich an, ist es mir dann egal? Oder denke ich, okay, jetzt gehe ich nach Hause, es reicht. Heute ist nicht mein Tag. Deswegen ist es so wichtig, letztendlich zum einen unsere eigene Bemühung zu machen, uns nicht absichtlich immer tiefer in den Treibsand hineinzubuddeln, was bedeutet, uns versuchen, eine Bemühung zu machen, nicht mit unwissenden Dingen so sehr in Kontakt zu kommen. Drogen ist eins, Fleischessen ist ein anderes, das sind so diese offensichtlichen Dinge. Der nächste Schritt ist so ein bisschen, sich von Leidenschaft frei zu machen. Vielleicht nicht mehr jeder schönen Frau hinterher zu sehen oder jedem schönen Mann. Versuchen, den Geist mal ein bisschen beieinander zu halten. Vielleicht auch mal zu schauen, okay, wie kann ich meinen Alltag so gestalten, dass ich einfach ein bisschen mehr tugendhaft leben kann. Vielleicht muss ich mal auf einen Film schauen abends verzichten, damit ich früher ins Bett gehen kann, damit ich früher aufstehen kann, damit ich gut meditieren kann. Das sind alles so einfache Entscheidungen, die jeder von uns im Alltag treffen kann. Und das hilft uns letztendlich, an den Punkt zu kommen, wo wir ernsthaft Krishna anrufen können. Krishna, befreie mich, hilf mir. Hilf mir, eine spirituelle Erfahrung zu machen. Und das ist letztendlich eine Sache, die Übung benötigt, weil wir so lange daran gewöhnt sind, einfach nur materiell zu handeln. Einfach nur dem Geist nachzugeben, den Sinn nachzugeben. Ja, aber je mehr wir tiefe spirituelle Erfahrungen machen, desto mehr werden wir auch erkennen, dass letztendlich das ist das Einzige ist, was uns wirklich glücklich macht in dieser Welt. Und dass wir dann, wenn wir Krishna wirklich mal Liebe geben können, wir auch in der Lage sind, die Liebe, die Krishna uns ständig entgegenbringt, auch wirklich zu erfahren. Weil Liebe mit Krishna, oder Liebe generell, ist kein Tauschgeschäft. Krishna steht nicht da mit einem großen Kassenbuch und sagt, so, heute hast du mich so viel geliebt, dann kriegst du jetzt als Belohnung das. Letzte Woche hast du mich ein bisschen zu wenig beliebt, das ziehen wir dann von vorletzter Woche ab, da war es nicht schlecht. Schauen wir mal, was so am Ende des Monats bei rauskommt. Wie, ne? Zinsen gibt es auch keine, nein. Ne, es ist kein materielles Geschäft. Sondern
macht das auf spirituelle Art
und Weise? Ja, jein. Auch auf spirituelle Art und Weise gibt es gibt kein spirituelles Geschäft. Prabhupada sagt zwar oft, dass alles, was wir für Krishna tun, wir in sozusagen unser spirituelles Bankkonto einzahlen. Aber was bedeutet das denn? Dass wir, unsere Bemühungen, die sind nie vergeben und vergessen. Aber ich möchte auf einen anderen Punkt hinaus. Krishna, der hält nichts zurück, solange bis wir nicht genug getan haben, sondern Krishna gibt immer alles mit vollem Herzen. Krishna ist immer völlig gegenwärtig. Er ist jetzt hier in diesem Raum hundertprozentig gegenwärtig. Dass wir ihn nicht wahrnehmen können, liegt daran, dass wir unser Bewusstsein nicht wirklich schaffen, auf eine spirituelle Ebene zu bringen. Krishna wartet nur darauf. Krishna versteckt sich nicht vor uns, sondern Krishna ist gegenwärtig im Herzen von uns allen, auf dem Altar, in dem heiligen Namen. Wie wir beim letzten Sonntagsfest von Bhanu Nandini gehört haben, wo ist Krishna überall gegenwärtig? Im Licht der Sonne ist er gegenwärtig, im Rauschen des Windes, im Geschmack des Wassers. Wir sind umgeben von Krishna, er ist überall. Das ist nur unser eigenes Bewusstsein, was uns von ihm trennt. Und was ist diese spirituelle Erfahrung? Ist Krishna mehr und mehr wahrzunehmen in unserem Leben. Und dafür hilft es, wenn wir unseren eigenen Teil beisteuern. Und das war so ein bisschen das, worum es mir heute ging. Ich möchte mich bedanken für eure Aufmerksamkeit und eure Beteiligung. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Fragen oder Anmerkungen, Kritik. Ergänzung?
Ich habe noch mal eine Frage.
Ja.
Das, was du jetzt gesagt hast, ist ja einerseits ein Ideal.
Mhm.
Du sprichst, ich spreche über ein Ideal, über ein ideales Denken und auch über ein ideales Zustand. Das ist natürlich in der realen Leben, glaube ich, für viele Menschen schwierig,
mhm.
diese, ja, sozusagen den Weg dahin zu finden und nicht an einem inneren Konflikt irgendwann zu enden,
mhm.
was ja passiert, was ja auch sicherlich auch schon hier passiert ist in Krishna-Bewusstsein, was ja immer wieder passiert, man einfach dieses, dass man irgendwann merkt, man hat so ein hohes Ideal, aber man kommt da irgendwie nicht ran. Und man arbeitet seit 20 Jahren meinetwegen, ne, versucht man das, mhm. und irgendwie merkt man, dass man eigentlich gar nicht weiterkommt oder dass man halt diese Bedingtheiten noch hat. Und da würde mich mal so interessieren, wie du persönlich, wie dein Ansatz ist, wie du zum Beispiel das schaffst für dich in deinem realen Leben, das sozusagen, das zu integrieren, also zu sagen, okay, ich habe dieses hohe Ideal, aber es ist jetzt, ich lebe das Leben und wie schaffst du das sozusagen, dass es für dich nicht so eine Art Zerreißprobe ist, sondern dass es halt, dass du trotzdem irgendwie ja, normales Leben führen kannst, glücklich bist, aber trotzdem halt irgendwie das Ziel nicht vor Augen verlierst.
Mhm. Ja.
Das ist für mich jetzt mal eine...
Mhm. Vielen Dank, das ist eine sehr gute Frage. Ja, aber letztendlich geht es genau an den Kern der Sache. Wie kann ich denn, wenn ich solche Dinge höre, was mache ich damit? Ist das nur das Ideal, dem ich hinterher hechele mein ganzes Leben lang? So wie ich, du hast mich jetzt nach meiner persönlichen Einschätzung gefragt, deswegen werde ich versuchen, das auch so zu beantworten. Für mich persönlich, denke ich, ist es wichtig, Teil der Selbstverwirklichung, von der wir immer sprechen, wir sagen immer, ja, wir wollen uns selber verwirklichen. Ein Teil davon oder vielleicht sogar der Anfang davon ist es, sich auch erstmal seiner materiellen Bedingtheiten bewusst zu werden. Ja, wenn ich frage, wer bin ich, möchte ich natürlich zum einen, klar, möchte ich wissen, wer bin ich spirituell, und das hören wir immer, das ist das Ideal, ne? Spirituelle Persönlichkeit, befreit und so weiter. Aber um zu dem Ziel zu kommen, muss ich ja auch erstmal meinen Anfangspunkt wissen. Das ist wie bei jeder Reise. Wir hören viel über das Ziel, aber wo ist denn mein individueller Anfang und wo ist mein individueller Wegpunkt jetzt gerade? Und dafür ist es, denke ich, wichtig, sich auch durchaus darüber bewusst zu werden, was sind meine Bedingtheiten, was sind meine materiellen Schwächen, meine materiellen Talente, meine Anhaftungen und so weiter. Und mir geht es so, wenn man sich versucht, darüber ein bisschen bewusst zu werden, und das ist sehr individuell und das muss jeder schauen, wie man das umsetzt. Für mich in letzter Zeit hilft zum Beispiel vedische Astrologie da mehr und mehr. Das war ein Thema, was für mich vorher nie eine Rolle gespielt hat, wo ich jetzt aber erkenne, ja, das hat einen sehr großen Wert, wo man einfach ein bisschen sein materielles Karma mal anfangen kann zu verstehen und dadurch letztendlich auch seinen Ausgangspunkt der Reise ein bisschen besser einschätzen kann. Kann man so ein bisschen verstehen, ja, das sind halt einfach, ich praktiziere mein spirituelles Leben auf die Weise, wie ich es tue, weil ich auf eine bestimmte Art und Weise bedingt bin in dieser Welt, weil ich einfach einen bestimmten Charakter habe, bestimmte Talente habe, bestimmte Einschränkungen habe und so weiter. Und für mich ist es jetzt nicht so sehr der Idealtyp, der einfach so für alle gleich gelten muss, den ich erreichen muss, sondern letztendlich, und das sagt Prabhupada ja auch, jeder muss sein eigenes Flugzeug fliegen, hat er mal gesagt. Das bedeutet, jeder muss spirituelles Leben für sich selber auch praktizieren, weil letztendlich geht es um meine individuelle Beziehung zu Krishna, die ich versuche wieder zu beleben. Und da gehört nun mal zu, dass ich, so wie ich bin, auch versuche, das irgendwie mit Krishna in Verbindung zu bringen. Von daher denke ich, ist es nicht hilfreich, zu einfach nur Stereotype zu vermitteln und zu sagen, so müssen wir alle sein, sondern, und das macht Krishna in der Bhagavad Gita ja auch nicht. Krishna spricht ja nicht von Stereotypen, sondern was Krishna hier tut, er spricht von Prinzipien. Und was macht ein Prinzip aus? Dass es für alle gleich gilt. Das ist nicht einfach nur ein materielles Gesetz, was er hier nennt, sondern ein ewiges Prinzip. Ein ewiges Prinzip muss aber auch deswegen ein Prinzip sein, weil es sich übertragen lässt, weil es übertragbar ist in unterschiedliche Zeiten, unterschiedliche Umstände, unterschiedliche Kulturen und so weiter. Und das ist einfach das, wo ich denke, wo man versuchen kann, dran zu arbeiten. Zum einen zu verstehen, okay, wo bin ich im Moment? Was kann ich nicht? Und wie kann ich das, was ich kann, mit Krishna verbinden? Und wie das, was ich nicht kann, wie kann ich das mit Krishna verbinden? Ne? Jemand ist ein total guter Musiker, dann mach schöne Musik für Krishna. Jemand anders kann gut kochen, dann mach das für Krishna. Ne, das sind so die. Das muss jeder für sich selber rausfinden. Jemand ist total gut darin, morgens um 2 Uhr aufzustehen, egal was kommt, zu meditieren und dann einfach den Tag so durchzuziehen. Wenn du so eine Natur hast, wenn du das kannst, super, mach das für Krishna. Wenn du jemand bist, für den es eine unglaubliche Anstrengung ist, morgens um 6 aufzustehen, dann mach eine Anstrengung, soweit du kannst. Aber verteufel dich selber auch nicht, weil du nicht wie der andere morgens um 2 aufstehen kannst. Sondern steh auf, regel dein Leben dementsprechend, dass du dann immer noch die gleiche Zeit hast zum Meditieren, die du brauchst, und mach's halt dann. Ja, und klar, Prabhupada gibt uns Idealtypen vor, und das sollten wir nicht als Vorwand nutzen, dass zu sagen, ach ja, das ist das Ideal, komme ich eh nicht hin, brauche ich mich nicht anstrengen. Die Anstrengung sollte immer da sein, aber halt gemäß unserer eigenen Natur halt auch. Und deswegen, ich denke, das ist wichtig, dass man sich seiner eigenen Natur auch ein Stück weit bewusst wird und dann sieht, wie kann ich das jetzt mit Krishna verbinden? Wie kann ich da, Prabhupada immer, make the best out of a bad bargain. Wir sind alle ein schlechtes Geschäft eingegangen, indem wir gesagt haben, auch eigentlich wäre ich selber mal derjenige, der im Mittelpunkt allen steht, und deswegen sind wir hier in dieser wunderschönen Welt gelandet, wo wir es einfach mal probieren können, im Mittelpunkt zu stehen. Wie sehr oder wie nicht erfolgreich das Ganze ist, das muss jeder für sich selber beurteilen. Aber ich denke, es ist...
So wunderschön, ich finde ihn nicht so wunderschön.
Ja, es ist, wie gesagt, das muss jeder für sich selber beurteilen. Und wie erfolgreich wir hier wirklich sein können, im Mittelpunkt von allem zu stehen. Ich würde mal sagen, es ist eher ein sehr schwieriges Unterfangen, was sehr extreme Formen manchmal annehmen kann. Wie uns der Es kommt auf die Erscheinungsweise natürlich an und es nimmt manchmal sehr extreme Formen an, wie uns der gestrige Tag zum Beispiel gelehrt hat. Das ungebremste Bedürfnis, im Mittelpunkt zu stehen, ist mit sehr, sehr viel Leid verbunden für einen selbst und für andere. Ich spreche jetzt vom Tag der Befreiung oder das Ende des Zweiten Weltkrieges. Kann man auch so interpretieren. Das ungebremste Bedürfnis, im Mittelpunkt zu stehen und selber alles zu kontrollieren. Und das unglaubliches Leid erzeugt. Das ist letztendlich das extreme Ende dessen, was diese materielle Welt ausmacht. Ja, und wo bin ich? Wie kann ich von dort aus weitergehen? Und wir sind damit nicht allein gelassen, das ist das Schöne. Wir haben zwar immer so die Idealtypen hier, wir haben Prinzipien, aber unsere Schriften bieten auch unglaublich viele praktische Ansatzweisen. Bhaktivinoda Thakur zum Beispiel schreibt sehr, sehr viel darüber, wie man in jeder Lebenslage sozusagen Krishna dienen kann, egal wo man gerade ist. Ob ich jetzt jemand bin, der ein Trinker und ein Fleischesser bin, was kann ich da für Krishna tun, das beschreibt er. Bis zu jemandem, der perfekte Yogi ist. Also da kann unsere spirituelle Kultur, die Vaishnava-Kultur, bietet da wirklich für jeden auch Ansatzpunkte. Aber dazu muss man erstmal wissen, wo bin ich denn? Ansonsten hat man immer nur den Idealtyp, den man hinterherhecheln kann, den man wahrscheinlich von selber eh nie erreicht. Das ist ja das, was Krishna sagt. Von selber erreichst du diese Stellung nicht. Dazu brauchst du meine Unterstützung. Ja, vielen Dank. Beantwortet das deine Frage? Oder? Ich bin letztendlich ein schüchterner Typ. Ich gebe nicht so viel von mir selber preis. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen eingeschüchtert, deine Frage. Aber.
Ja, Rimmel. Auch
gerne.
Das ist jetzt zu materielle Frage.
Krishna ist auch die Reinheit der Luft. Na, aber das ist eine materielle, ist das eine materielle Frage? Das ist eine gute Frage. War das jetzt einfach nur, mach mal das Fenster auf, ist das jetzt was Materielles? Und da heute Morgen... Es gibt so eine schöne Webseite, Mayapur.tv, wo viele Tempel weltweit ihr spirituelles Programm veröffentlichen, was man sich dort anschauen kann. Da habe ich mir heute Morgen das Morgenprogramm und den Vortrag in London im Bhaktivedanta Männer angeschaut. Und ich habe leider vergessen, wie der Devote hieß, der den Vortrag gegeben hat. Aber er hat einen sehr schönen Punkt gemacht, dass wir unseren materiellen Körper nicht im Namen von Spiritualität vernachlässigen dürfen. Und dass wenn wir merken, dass ich frische Luft brauche, damit ich mich konzentrieren kann, um über Krishna zu hören, dann ist das nichts Materielles, sich dann dieses Bedürfnis auch zu erfüllen. Das war sein Punkt heute Morgen. Das schließt so ein bisschen an meine Antwort gerade an. Das ist jetzt wieder ein sehr, sehr oberflächliches Beispiel. Das kann natürlich sehr, sehr viel tiefer gehen. Dann muss man für sich selber halt auch wieder rausfinden, wo ziehe ich die Grenze? Wo ist ein Bedürfnis etwas, was mir hilft, spirituellen Fortschritt zu machen? Und wo ist es halt einfach nur, wo hört es auf, für mich spirituell hilfreich zu bleiben? Und was muss ich dann auch mal beiseite schieben? Da hatten wir gestern drüber gesprochen, über die Ausschlusskriterien für spirituelles Leben. Gibt es sowas? Gibt es Dinge, die uns letztendlich disqualifizieren für Spiritualität? Also ich würde sagen, es gibt ein paar wenige, wie zum Beispiel Gewalt gegenüber anderen Lebewesen. Das beinhaltet das Fleischessen, genauso wie es die Gewalt anderen Menschen gegenüber beinhaltet. Das sind so Dinge, die uns nicht permanent disqualifizieren, aber zumindest für den Moment so weit von unserer spirituellen Natur und Krishna entfernen, dass es uns praktisch unmöglich wird, spirituell aktiv zu sein. Drogen kann auch sowas sein. Das Bewusstsein so weit vernebeln, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind zu erkennen, was wahr und was falsch ist. Aber letztendlich ist es individuell, wo ziehe ich für mich eine Grenze? Ja, bitte.
Das ist ja aber auch immer ein Kampf. Also George Harrison hat ja sehr viel für die Krishna-Bewegung getan und war trotzdem immer im Kampf mit der materiellen Welt, also auch mit Drogen und anderen.
Denkst du, das ging nur ihm so? Ja, klar. Ja, natürlich ist es ein Kampf, weil, schau mal, was ist es denn, nur weil wir mal einmal Krishna wirklich ernsthaft von Herzen rufen, ja, dann sind wir in dem Moment vielleicht befreit. Das Problem ist, wir leben unser Leben weiter und wir sind so unseren Anhaftungen verfallen. Das merkt man immer, wenn man in so Stresssituationen kommt. Da ist das ganz oft so extreme Umstände, entweder extrem schwierig oder extrem schön. Wie reagiert man dann? Meistens ist es dann so gemäß dem, was man üblicherweise tut. Gemäß unseren Habits, wie sagt man das auf Deutsch? Unseren Angewohnheiten. Und solange unsere Angewohnheiten noch sehr materiell sind, verfällt man meistens dem wieder. Ich merke das bei mir selber immer, wenn man so zum Beispiel mal zu so einem Festival geht, wo man wenig schläft, tagelang, viel chantet und eigentlich total glücklich ist und total inspiriert ist, und dann kommt man nach Hause und das Erste, was man macht, ist erstmal richtig lange schlafen. Nur anstatt diese Inspiration zu nutzen, sagen, jetzt mache ich noch mehr für Krishna. Na, erstmal lange schlafen, vielleicht nochmal einen Film gucken, erstmal was Leckeres essen. So erstmal alles materiellen Bedürfnisse wieder voll befriedigen. Ne, weil das war dann zu extrem. Ne, und dann kommt diese Stresssituation, der materiell ein bisschen unbequem ist. Und dann muss jetzt erstmal materiell wieder alles komplett befriedigt werden, bevor ich überhaupt weitermachen kann. Und das ist ein Kampf, dem zu sagen, nein. Nein, das ist jetzt mal nur der Geist, der jetzt mal wieder ein bisschen Spaß haben will. Nö, ich nutze jetzt diese spirituelle Erfahrung, um mehr spirituelle Erfahrung zu sammeln. Aber auch das ist halt individuell. Wie viel kann ich meine materiellen Bedürfnisse zur Seite stellen und wie kann ich die materiellen Bedürfnisse habe letztendlich auf eine Weise erfüllen, dass sie mich nicht Krishna vergessen lassen? Wenn ich das Bedürfnis habe, was Leckeres zu essen, weil es ein paar Tage nur sehr einfaches Festivalessen gab, was nicht salzig genug ist oder zu salzig und meistens schon kalt ist, wenn es serviert wird und man dann das Bedürfnis hat nach einem richtig schönen Käsebrot endlich mal wieder oder nach einer Pizza, ne? Gehe ich dann einfach zum Italiener und wird mir alles egal? Nee, dann koche ich was Schönes für Krishna. Natürlich ist das nicht hingebungsvoller Dienst auf der reinsten Ebene, weil ich selber eine Motivation dabei habe. Aber gut, so ist es in dem Moment, aber zumindest verbinde ich es mit Krishna. Und so der Kampf ist immer da. Ja, aber das Schöne ist, wir haben den stärksten Verbündeten, den wir uns nur wünschen können. Krishna, wenn wir ihn an unsere Seite lassen. Ja.
Ich habe eine Frage, und zwar hast du jetzt ein paar Mal so gesagt, ich will und ich will mehr. Und dann immer, ich will mehr spirituelle Erfahrungen. Und da bin ich jetzt, also vielleicht einfach immer so ein bisschen misstrauisch.
Ja, Vielen Dank. Das ist einer der Punkte, den ich jetzt aufgrund der Zeit so ein bisschen hinten angestellt hatte, aber wo ich gedacht hatte, dass man da auch drüber sprechen kann, inwieweit unsere Spiritualität auch unter dem Einfluss dieser Erscheinungsweisen stehen kann. Das ist absolut der Fall. Ich will spirituell erfolgreich sein. Sehr leidenschaftlich. Ich will die meisten Bücher verteilen. Ich will die besten Runden chanten. Ich will besser singen als der andere. Ich will reiner sein. Ich will der Reinste sein. Ich will der beste Devotee sein. Sehr offensichtlich Leidenschaft. Ja, natürlich. Ne? Aber wenn ich sage, ich will mehr spirituelle Erfahrung machen, ist das für mich eigentlich eher, ist vielleicht schlecht formuliert, aber für mich eigentlich eher ein Ausdruck des Wunsches, mehr in die Tiefe zu gehen, nicht in die Höhe. Satchananda-Swami hat das mal schön gesagt, wenn ich hoch hinaus will, muss ich in die Tiefe gehen. Was das bedeutet, ich muss erstmal ein bisschen demütig werden. Meine eigene Bedingtheit erkennen. Und dann wird mich Krishna erheben auf eine sehr hohe spirituelle Ebene.
Du könntest den Satz vielleicht einfach umformulieren, statt, also ich will mehr spirituell erfahren, ich will tiefer werden.
Ja, ich wünsche mir, demütiger zu werden. Nicht sagen, ich will der Demütigste sein, vor allen Dingen möchte ich demütiger als du sein, weil dann bin ich besser. Darum geht es nicht. Ich möchte Diener sein. Ich glaube, das ist letztendlich, wenn wir das runterkochen, ich will spirituelle Erfahrung machen, das wirklich runterzukochen bedeutet letztendlich, ich möchte ein Diener werden. Oh, sehr nett, vielen Dank.
Wisst ihr, du musst da jetzt loshauen, um zu gehen, ne?
Ja, habe ich.
Ich habe nicht dran gedacht, eben wär's von Frau Minus.
Dankeschön.
Es gibt keine andere.
Ja, André.
Also jetzt bezüglich, ich will mehr spirituelle Erfahrung. Und zwar, ich denke mal, dass die Leidenschaft eher das ist, wenn man das Wissen hat, also so sehe ich das, das Unwissen ist, wenn man gar kein Wissen hat, sondern nur nach seinen Trieben handelt. Die Leidenschaft ist, wenn man das Wissen hat, aber es für sich dafür verwendet, dass man sein Ego befriedigt, dass man sagt, ah, ich kann das und das tun und dann passiert mir das und das und super, und nur sich selbst befriedigt. Und
Tugend
wäre dann, dass wenn man das reine Wissen hat und nur nach dem Wissen strebt und sein falsches Ego oder sein Ego an die zweite Stelle stellt oder komplett ignoriert. Deswegen, wenn man sagt, ich will mehr spirituelles Wissen oder ich will mehr Krishna dienen, ist es dann wirklich Leidenschaft?
Kann es sein, ja. Aber natürlich, ne? Hingebungsvoller Dienst ist halt trotzdem noch hingebungsvoller Dienst. Spiritualität ist dann trotzdem noch Spiritualität, aber halt auf unserer Ebene dann halt vermischt oder mit dem Schleier sozusagen. Was nicht bedeutet, dass Krishna dadurch irgendwie leidenschaftlich wird oder wir Krishna leidenschaftlich machen, sondern wir uns einfach, es ist so ein bisschen so, als wenn du dir den klaren Himmel anschaust, dir aber einen Schleier vors Gesicht hängst. Ne? Dann siehst du immer noch den Himmel, aber halt nicht mehr wirklich so, wie er ist, sondern halt in der Farbe des Schleiers, der dir vor Augen hängt.
Also loslassen.
Loslassen. Krishna mal den Schleier wegnehmen lassen.
Das stimmt, ich selbst. Genau. Das Ich ist eigentlich das. Sobald das Ich weg ist, ist es dann wirklich
Tugend. Das Ich ist, ja, das geht jetzt in eine etwas andere philosophische Diskussion über, aber das Ich wird nie verschwinden. Das Ich ist auch sehr wichtig. Ja. Ne, weil nur wenn es das Ich gibt, dann gibt es auch die Möglichkeit, Liebe auszudrücken. Weil ansonsten sind wir wieder in dieser unpersönlichen Philosophie gelandet, wo alles nur noch ein Einheitsbrei ist. Und ja. Nila Madhava, hast du noch eine Idee? Du schaust so nachdenklich.
Ja, du hattest Meditation angesprochen, aber ich weiß nicht, ob jedem das klar ist, was für eine Meditation damit gemeint ist, so die tägliche Praxis.
Mhm. Genau, vielen Dank.
Nila
Madhava hat gesagt, ich hatte vorhin ein bisschen drüber gesprochen, über das Meditieren, was das für uns in unserer spirituellen Tradition bedeutet. Für uns bedeutet das, dass wir den heiligen Namen Krishnas darüber meditieren. Eine Meditation bedeutet ja letztendlich, den Geist auf ein Ziel zu richten. Und was, wie wir das machen, ist, das macht jeder, ich denke, das machen die meisten von uns, ist, dass man das eine bestimmte Zeit lang täglich oder eine bestimmte Anzahl an Wiederholungen täglich über den heiligen Namen Krishnas meditiert und den Geist darauf richtet. Dass wir also das, was wir vorhin gemeinsam gemacht haben, Hare Krishna zu singen, auch für sich individuell als Meditation tut. Ein Hare Krishna Mantra zu chanten, zu rezitieren, darüber zu meditieren. Und letztendlich, was das Ziel davon ist, ist, dass wir uns mit Krishna verbinden, weil Krishna ist nicht von seinem Namen verschieden. Und das ist das, was wirklich eine spirituelle Persönlichkeit ausmacht, dass die Person, der Name, das Aussehen, die Eigenschaften, die Tätigkeiten, die sind nicht voneinander getrennt, so wie wir das in dieser materiellen Welt erfahren. Wenn ich in der materiellen Welt einen Namen ausspreche, dann ist das auf einer gewissen Weise eine Repräsentation dessen, was der Name beschreibt, oder manchmal auch eine Beschreibung dessen. Es ist aber nicht identisch. Wenn ich sage Coca-Cola, Coca-Cola, dann ist es eine Repräsentation dessen, was ich damit meine, das Getränk. Wenn ich Wasser sage, ist es auch eine Repräsentation und gleichzeitig auch zu einem gewissen Grad eine Beschreibung dessen, was ich damit meine. Aber keines von beidem wird dazu führen, dass diese Dinge hier gegenwärtig sind. Weil das ist die Eigenschaft der materiellen Welt. Es ist eine Trennung da. Auf der spirituellen Ebene gibt es diese Trennung nicht. Deswegen, wenn ich Krishna sage, dann ist auch Krishna persönlich da. Und wenn ich das mit reinem Herzen sage, Hare Krishna, dann ist Krishna auch gegenwärtig. Ob ich das so empfinde oder nicht, ist dann wieder von mir abhängig. Aber Krishna ist erstmal da. Und das ist das, was wir täglich probieren. Und das ist natürlich besonders einfach, wenn man seinen Lebensstil dementsprechend gestaltet, dass wir es uns selbst so einfach wie möglich machen, diese Meditation zu machen und Krishna dabei auch wahrzunehmen. Weil das ist eine andere, was man vielleicht falsch machen kann im spirituellen Leben. Man versucht alles richtig zu machen, aber letztendlich fragt man sich dann so, wie Raul von gefragt hat, ja, ich mache das jetzt seit 20 Jahren. Vielen Dank, dass du hier warst, Tadibo. Wir machen das jetzt seit so langer Zeit, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich spirituell irgendwie weiterkomme. Natürlich kann ich morgens aufstehen, Hare Krishna chanten, das jeden Tag und alles Mögliche. Und trotzdem habe ich nie das Gefühl, eine spirituelle Erfahrung dabei zu machen. Und das ist letztendlich, diese Meditation ist halt nicht einfach nur ein geistloses Wiederholen von Wörtern, sondern ein geistvolles Wiederholen von Wörtern. Es ist ein geistvolles Anrufen von Krishnas Namen, was wir mit unserem Herzen tun müssen, nicht nur mit unserer Zunge. Und wenn wir Krishna mit Liebe anrufen, dann sind wir halt auch in der Lage, Krishnas Gegenwart wahrzunehmen, weil wir unser Bewusstsein dementsprechend auf ihn ausrichten. Und wenn wir das Geist lostun und einfach nur in so einem Automatismus verfallen und einfach nur vor uns her chanten, dann nehmen wir Krishna nicht wahr und dann machen wir auch keine wirklich spirituelle Erfahrung. Wir haben zwar doch immer noch einen spirituellen Nutzen davon, weil wir sind zwar in gewisser Weise in Krishnas Nähe, aber wir haben den persönlichen Kontakt nicht. Das ist genauso, als wenn ich neben Kunja Bihari stehe, aber ihn nicht anschaue und dann sehe ich auch nicht, was er gerade tut und was er gerade. Aber wenn ich mich ihm zuwende, dann sehe ich, dass er lächelt, dass er mich auch anschaut und so weiter. Und genauso ist es auch mit Krishna. Wir können uns in Krishnas Nähe befinden, aber wenn wir uns ihm nicht wirklich mit unserem Herzen zuwenden, dann nehmen wir ihn auch nicht so direkt in unserem Leben wahr. Und das ist letztendlich das, wobei es dann hilft, diese tugendhafte Energie in unserem Alltag zu kultivieren, macht es uns dann einfacher, uns Krishna zuzuwenden. Auch wenn wir voller Leidenschaft oder selbst voller Unwissenheit sind, sind wir trotzdem in der Lage, Hare Krishna zu sagen. Aber nehmen wir Krishna dann dabei wahr? Da liegt das Problem. Da ist unser Bewusstsein dann noch so sehr der materiellen Natur zugewandt, dass es sehr, sehr schwierig wird, die spirituelle Dimension dessen, was wir gerade tun, wirklich so auch zu realisieren. Du hattest noch einen Punkt.
So, ja. Also, hast jetzt wieder darüber gesprochen, wie man was richtig macht und so, und vielleicht eine kurze letzte Antwort dazu ist so. Also ich finde es immer ganz wichtig, das habe ich mal irgendwie gehört, dass man nicht unbedingt das, also dass es besser ist, das Richtige falsch zu machen, als etwas Falsches richtig zu machen. Ne? Oder generell einfach, das ist, ich finde es irgendwie super wichtig, dass man nicht irgendwie immer Dinge besonders richtig machen will, ja, sondern halt viel mehr den Fokus darauf richtet, irgendwie das tatsächlich richtig zu machen. Dann kann man einfach mal Fehler machen.
Das richtig. Ist
vielleicht gut machen.
Fehler werden wir sowieso machen. Ne? Kommen wir wieder zu der Frage von Raul vorhin. Ne? Unsere eigene Schwäche zu erkennen, bedeutet auch zu erkennen, dass wir nicht alles perfekt machen können. Und das ist auch okay. Zumindest machen wir das Richtige, genauso wie du gerade gesagt hast. Ja. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war irgendwas dabei, was sich lohnt, noch weiter darüber nachzudenken. Und ich denke, wir machen jetzt kurz eine Pause und mal kurz die Beine vertreten und dann geht es in 5 Minuten weiter mit der Tempelzeremonie, wo wir dann nochmal singen und tanzen. Und danach gibt es noch ein paar schöne Ankündigungen, also lohnt es sich zu bleiben. Vielen Dank, Hare Krishna.